Wenn China morgen einfach die Zufuhr an Wirkstoffen runterfährt, dann haben wir ein Versorgungsproblem in Deutschland, das ist ganz klar.
DZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen bei DZ Nachgefragt. Mein Name ist Lukas Brockfeld, ich bin Redakteur für Politik und Wirtschaft und ich spreche heute mit Andreas Burkhardt, dem Vorstandsvorsitzenden von Progenerika. Hallo Herr Burkhardt, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Brockfeld, freut mich.
Progenerika und andere Vertreter der deutschen Pharmaindustrie warnen seit langem davor, dass Deutschland stark von Arzneimittelimporten aus China abhängig ist. Wie groß ist diese Abhängigkeit?
Also dazu muss man wissen, dass vor allem die Wirkstoffe, die ja quasi das Grundprodukt eines Medikaments sind, maßgeblich heute schon aus Asien kommen. Also ich glaube annähernd 60% werden heute in Asien hergestellt, 50% aus China und Indien. Und Indien ist indirekt auch noch abhängig von China. Also das heißt, wir haben eine sehr, sehr starke Konzentration auf China in diesem Fall.
Warum ist das so ein großes Problem? Warum können wir uns nicht einfach über günstige Medikamente aus Asien freuen?
Also aus meiner Sicht, es passiert ja in vielen Industrien und ich glaube auch gerade bei Konsumgütern ist es wahrscheinlich gar nicht so das Problem. Aber Arzneimittel sind eben kein Konsumgut, sondern sie sind lebensverlängernd oder gar lebensrettend. Und da haben wir natürlich eine andere Sachlage. Und momentan sind unsere Systeme darauf ausgelegt, dass eben genauso behandelt wird wie ein Konsumgut. Also das heißt, man versucht eigentlich die Preisvorteile, den hohen Wettbewerbsdruck zu nutzen, um die Preise, um die Kosten nach unten zu treiben. Aber man begibt sich eben genau deswegen in eine große Abhängigkeit von anderen Staaten. Und wenn wir jetzt über China sprechen, da wissen wir alle, dass die haben ein anderes Wertesystem und sie haben ja schon geostrategische Ambitionen, wie wir zuletzt auch in den ganzen Handelsdiskussionen gesehen haben, als auf einmal seltene Erden gekappt wurden oder verknappt wurden künstlich. Das sehen wir eigentlich, dass China schon zu solchen Maßnahmen greifen würde oder kann oder auch tut in manchen Fällen. Und aus unserer Sicht ist es eben ein hohes Risiko, das wir da fahren, bei einem Medikament und eben nicht bei einem Konsumgut.
Befürchten Sie, dass Deutschland da erpressbar werden könnte?
Ja, sicherlich. Also ich meine, was haben wir für eine Option? Wenn China morgen einfach die Zufuhr an Wirkstoffen runterfährt, dann haben wir ein Versorgungsproblem in Deutschland, das ist ganz klar.
Deutschland galt einmal als die Apotheke der Welt. Wie konnte das passieren, dass wir in so eine Abhängigkeit geraten sind?
Das ist systemisch bedingt, würde ich sagen. Also wir haben seit vielen Jahren ein System, das eben darauf ausgelegt ist, die Kosten für Medikamente und gerade für Generika immer weiter nach unten zu treiben. Das heißt, der hohe Wettbewerb wird genutzt, um die Preise zu reduzieren, was ja eigentlich markttechnisch ein ganz normales Vorgehen ist. Das Problem ist nur, dass diese Preisregulierung einseitig ist. Das heißt, wenn ich eine Verknappung im Anbietermarkt habe, habe ich nicht die Möglichkeit, die Preise wieder zu erhöhen und den Markt wieder attraktiver zu machen. Das heißt, das ganze System ist darauf ausgelegt, die Medikamente möglichst billig zu bekommen. Und ich kann eben Medikamente deutlich billiger in asiatischen Ländern herstellen, als es in Europa der Fall ist, weil ich dort natürlich ganz andere Lohnkosten habe, aber vor allem auch die Sozialabgaben sind viel höher, die bürokratischen Vorschriften treiben die Kosten nach oben. Das heißt, es ist eigentlich nicht wirklich attraktiv oder super super attraktiv in Europa zu produzieren oder respektive in Deutschland zu produzieren, denn der Wettbewerbsnachteil ist massiv und das System wiederum, das Vergabesystem bei Medikamenten geht eigentlich genau in die andere Richtung. Das sagt nämlich, der am billigsten anbietet, dem gebe ich den Zuschlag. Und was eben meistens oder in vielen Fällen eben asiatische Hersteller sind.
Was müsste denn in Ihren Augen getan werden, um die Produktion wieder nach Deutschland oder nach Europa zurückzuholen?
Also wie ich gerade schon gesagt habe, das Hauptthema ist auf jeden Fall mal der Preis. Also momentan ist es einfach, man hat viele Nachteile, wenn man in Deutschland produziert. Das heißt, ich muss irgendwie aus diesem harten Wettbewerbsdruck raus, zumindest bei den Medikamenten, wo wir sagen, wir wollen die unbedingt in Deutschland respektive Europa herstellen. Also das muss man sicher nicht für alle tun, aber es gibt diese, wird ja gerade versucht zu ermitteln, eine sogenannte Essential Drug List, also quasi die Liste der wichtigsten Medikamente sozusagen. Und bei denen muss man andere Wege gehen. Da kann ich nicht nur hergehen und sagen, den billigsten gebe ich den Zuschlag, sondern da muss ich auch, sag mal, sicherheitspolitische, geopolitische Aspekte mit einfließen lassen, um eben sicherzustellen, dass die Produktion in Europa stattfindet. Man kann vielleicht einen Wettbewerb in Europa starten, aber wenn man eben diesen Wettbewerb so offen gestaltet, wie er momentan ist eigentlich nur auf den billigsten Preis abzielt und keine anderen Aspekte mit einfließen lässt, dann wird es schwierig. Also das heißt, ich muss Ich muss in der Ausschreibungspolitik Veränderungen vornehmen. Ich muss in der Industriepolitik sicher mit Investitionen und Subventionen, Investitionsförderung und Subventionen arbeiten. Und wir brauchen halt einfach langfristige gute Rahmenbedingungen, also dass es wieder attraktiv macht, auch in Deutschland respektive Europa zu produzieren. Und die haben wir heute nicht. Also das heißt, die Preise, die nur nach unten getrieben werden durch ganz, ganz viele unterschiedliche preisregulatorische Mechanismen, die muss man eben vor allem bei den Medikamenten, wo ich nur noch wenige Anbieter habe oder gar keinen mehr in Europa, einfach aufheben und freier machen und wieder sagen, okay, ich muss das Produkt attraktiv machen und zwar über mehrere Jahre. Erst dann werden sich Unternehmen dafür entscheiden, wieder zu investieren und an der Versorgung dieser Medikamente aus einer europäischen Produktion teilzunehmen.
Wurden denn von Seiten der Politik in der Vergangenheit schon Maßnahmen ergriffen, um das Problem anzugehen?
Also es hat sich da schon einiges geändert, das muss man wirklich sagen. Die Wahrnehmung ist klar, dass wir hier ein Problem haben, dass es ein strukturelles Thema ist, das man angehen muss. Also von daher, das würde ich mal so, gedanklich ist ein Richtungswechsel vollzogen worden. Was noch fehlt, sind die richtigen Maßnahmen. Es wurde vor 2 Jahren von damaligen Gesundheitsminister Lauterbach das sogenannte Alp-VVG-Gesetz eingeführt, das zur Stärkung der Generikaversorgung dienen sollte. Das hat bei den Kinderarzneimitteln auch ein Stück weit funktioniert. Also da wurde die Situation deutlich stabilisiert. Bei allen anderen hat es nicht wirklich gegriffen, beziehungsweise die wurden überhaupt nicht berührt von diesem Gesetz. Das heißt, man hat schon eine Blaupause eigentlich für dieses Thema bei den Kinderarzneimitteln. Und das müsste man eben ausweiten auf diese ganzen Produkte, die auf dieser Liste der wichtigsten Medikamente stehen. Aber bislang ist eben nichts ergriffen in die Richtung. Und genauso dieser Critical Medicines Act auf EU-Ebene zeigt ja auch, man weiß, man muss was verändern, man weiß, dass man ein Problem hat, aber auch da ist es natürlich, die Wirkung der Maßnahmen, die ist A, noch nicht klar, beziehungsweise B, muss ich erst zeigen, ob da die richtigen Maßnahmen ergriffen werden beim Critical Medicines Act. Und was man nicht vergessen darf, wir haben auf der anderen Seite Gesetzgebungen, die eigentlich das Ganze wieder mit dem Hintern einstoßen auf europäischer Ebene. Zum Beispiel diese Abwasserrichtlinie, die durch die Pharmaindustrie und die Kosmetikindustrie bezahlt werden soll. Also sprich, die Implementierung der vierten Klärstufe soll durch die Kosmetik- und Pharmaindustrie bezahlt werden. Beziehungsweise eine F-Gas-Regelung, wo Dosieraerosole nicht mehr genutzt werden. Also das heißt, es gibt auf der anderen Seite viele umwelttechnische Gesetze, Regularien, die eingeführt werden, die eigentlich die Versorgung noch mehr unter Druck setzen. Also ich habe so 2 Wege. Das eine ist, okay, wir haben erkannt, wir müssen was tun, haben aber noch nicht das richtige Mittel. Und auf der anderen Seite werden aber momentan wirklich Gesetze geschaffen, die es noch schwerer machen und die Bedingungen noch schlechter machen.
Wie ist denn Ihre Prognose? Sind Sie optimistisch, dass sich die Situation in den kommenden Jahren verbessern wird oder befürchten Sie, dass die Abhängigkeit eher noch weiter wächst?
Da glaube ich schon, dass dieser Mindset-Shift, also dieser Wechsel in der Wahrnehmung, dass der schon Enormes bewirkt hat. Also das heißt, es ist jedem Gewehr, wir haben ein Problem. Die Frage ist, wie mutig ist man wirklich bei den Maßnahmen, die man einleitet? Weil ich habe natürlich auf der anderen Seite immer diesen Budgetdruck im Gesundheitswesen, nicht nur in Deutschland, in allen Ländern. Und die Frage wird sein, wie mutig bin ich? Aber ich glaube, bin da absolut zuversichtlich, dass die Erkenntnis eigentlich der Treiber sein wird. Also jeder möchte und jeder hat verstanden. Und wenn man sieht, dass eben ein paar Maßnahmen nicht gegriffen haben, gehe ich schon davon aus, dass man stärkere Maßnahmen einleitet, zu dem es jetzt auch auf der europäischen Ebene eine klare Absicht gibt. Von daher, es wird sich weiter verschlechtern, weil wir keine wirksamen Maßnahmen momentan haben. Aber ich bin zuversichtlich, dass es irgendwann wirksame Maßnahmen geben wird.
In Schweden ist der Staat unlängst in eine lokale Antibiotikafabrik eingestiegen, um diese eben im Land zu halten. Ist sowas für Sie eine gute Maßnahme? Können Sie sich sowas in Deutschland auch vorstellen?
Das kommt ein bisschen drauf an, was einsteigen heißt. Also da gibt es ja verschiedene Parameter. Wenn jetzt der Staat in eine Pharmaproduktion mit einsteigt und dann eben mitbestimmen will und quasi ins Management eingreift, ohne da wirklich jetzt Kompetenz zu haben. Ich glaube, da haben wir in Deutschland viele Beispiele, die zeigen, dass das nicht wirklich gut funktioniert. Das ist nicht die Kernkompetenz des Staates. Was aber funktionieren kann, wie beispielsweise in Österreich mit der Antibiotikafabrik in Kundl, dass der Staat Abnahmezusagen macht oder hilft bei den Investitionen, subventioniert. Solche Themen kann ich mir vorstellen. Vielleicht auch sagt, okay, ich mache euch eine Abnahmegarantie für einen gewissen Preis. Sowas, glaube ich, funktioniert viel besser, wie dass der Staat jetzt als Unternehmer auftritt oder in Unternehmen aktiv eintritt. Das ist aus meiner Sicht nicht die Kernkompetenz und wir haben einfach sehr, sehr viele Beispiele, die zeigen, dass es das Ganze meistens nicht besser gemacht hat.
Herr Burkhardt, haben Sie vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.